I Feel You, ein Psychologie-Podcast des Reflab. Das Leben ist kompliziert genug. Reflab.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Feel You, dem Psychologie-Podcast des Reflab. Mein Name ist Jana Horstmann, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge wird es sehr persönlich. Meine heutige Gästin teilt ihre persönlichen Erfahrungen, ihre persönliche Geschichte mit dem Tod und dem Trauern mit uns. Wir reden darüber, wie man mit dem größtmöglichen Schmerz, den man erfahren kann, eigentlich umgehen lernt. Es geht darum, was hilft und was vielleicht auch nicht hilft und die Überforderung der anderen und die Herausforderung in der Kommunikation, wenn man vor die Aufgabe gestellt ist, den Mitmenschen mitteilen zu müssen, dass das eigene Kind gestorben ist. Meine Gästin ist Wiebke Seeler. Wiebke ist Pfarrerin an der Ostseeküste in Deutschland. Und Wiebke hat ihre Tochter verloren. Ihre Tochter Nina ist nach wenigen Wochen nach der Geburt verstorben. Wiebke teilt ihre Geschichte mit uns und ich bin unglaublich dankbar für dieses intensive und sehr offene und sehr ehrliche Gespräch. Im Anschluss an das Gespräch hört ihr ein Interview mit Oksan Nanz. Oksan ist Trauerbegleiterin und hat selber ein Kind verloren und hat sich spezialisiert in ihrer Arbeit als Trauerbegleiterin auf die Arbeit mit verwaisten Eltern und Geschwistern. Das Gespräch mit Oksan wirft nochmal einen anderen Blick, einen weniger persönlichen, auf den Verlust von Kindern und soll das Gespräch mit Wiebke nicht kommentieren, sondern vielmehr erweitern um die verschiedenen Möglichkeiten, einen Umgang mit der Trauer und dem Schmerz zu finden. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Wiebke, ich freue mich sehr, dass du heute quasi mein Remote-Gesprächspartner bist im hohen Norden, diesmal nicht mir gegenüber im Studio, sondern an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein in Deutschland. Schön, dass du da bist.
Hallo Jana, schön, dass ich da sein darf.
Wie geht's dir heute?
Ich habe im Moment sehr viel zu tun. Bei mir steht beruflich ein Wechsel an. Das heißt, ich bin K.O. und müde, auch von einem langen Wochenende. Habe aber heute einen sehr entspannten Montag, nur die Aufnahme. Und nachher Kindertouren mit meiner Tochter. Von daher so zwischen K.O. und auch schon ein bisschen ausgeruht.
Voll schön. Ich freue mich mega, dich zu sehen und mit dir sprechen zu können.
Ich mich auch.
Das Thema, was wir uns ausgesucht haben oder was ich in meinen Folgen aktuell habe, ist ja das Thema Tod. Ist jetzt auch irgendwie nicht das Fröhlichste gerade und trotzdem ja irgendwie ein Thema, mit dem wir uns alle auf die ein oder andere Art und Weise auseinandersetzen müssen. Und weshalb ich mit dir heute spreche, das kannst du vielleicht selber gleich kurz erzählen, wenn du möchtest. Aber ich würde dich jetzt als erstes mal fragen wollen, wie dein aktuelles Verhältnis zum Thema Tod ist. Du bist ja Pfarrerin, du bist Pastorin. Genau, und wie würdest du sagen, ist aktuell dein Verhältnis dazu?
Ja, ich habe sehr alltäglich mit dem Tod zu tun und empfinde oft die Trauerfeiern, die ich mitbegleite, eigentlich als größtes Geschenk und sehe auch oft die viel positiver als andere vielleicht, weil ich darin so viel Schönes sehe. Also ich sehe eine Trauerfeier und auch das Thema Tod als schönes Thema, wo vielleicht die Leute nochmal die Chance haben, sich zu verabschieden. Also ich habe eigentlich die schöne Seite des Todes oder mit der da zu tun.
Es ist halt für dich quasi auch sozusagen was Gestaltendes um den Tod herum, um das Lebensende, dass du den Menschen, die davon betroffen sind, vielleicht auch nochmal was mitgeben kannst zu dieser Aspekt, der für dich momentan irgendwie im Fokus steht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau. Also weniger die Trauer selbst, weil ich ja nicht betroffen bin. Also ich fühle dann zwar auch mit den Leuten, es klingt bei mir auch oft was an von meiner eigenen Trauer, aber eben so in diesem professionellen Umfeld, in dem professionellen Arbeiten mit der Trauer, hat es für mich auch was Tröstliches sozusagen, was Schönes.
Voll schön. Würdest du sagen, dass du mittlerweile gut bist im Trauern?
Das ist eine fiese Frage. Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen, weil man trauert ja, wie man trauert. Also ich weiß nicht, ob man das lernen kann. Man kann vielleicht über sich selber lernen, was einem hilft in der Trauer. Mhm. Also das Trauern selbst, das passiert ja irgendwie so. Man ist halt ja geschockt, traurig. Aber ich bin darin besser geworden, erstens zu merken, dass ich traurig bin und dazu wissen, was mir dann hilft.
Vielleicht kannst du nachher noch ein bisschen davon erzählen, was dir hilft oder woran du das besonders merkst. Du hast eine persönliche Geschichte mit dem Tod, weshalb ich auch mit dir spreche. Und zwar geht es um das Lebensende eines Menschen, der eigentlich kaum gelebt hat, um den Kindstod. Du hast deine Tochter Nina verloren, als sie noch sehr, sehr klein war. Vielleicht möchtest du selber 2, 3 Sätze dazu einmal erzählen.
Ja, genau. Meine Tochter ist nur 3,5 Wochen alt geworden. Wir wussten nicht, dass sie krank war. Sie hatte einen Herzfehler, der ist nicht erkannt worden und sie war erstmal 3,5 Wochen ein ganz normales Baby, ein ganz normaler Säugling und wir sind dann sehr überrascht worden. Sie ist abends plötzlich ohnmächtig geworden und dann im Krankenhaus verstorben. Wir haben aber mit ihr sozusagen eine ganz normale Anfangszeit erlebt, die dann sehr plötzlich zu Ende war. Genau.
Wann war das? Wann ist Nina geboren?
Das war 2018. Also sie hat von Mai bis Juni 2018 gelebt.
Und du hast aber vorhin auch schon erzählt, dass du quasi jetzt zum zweiten Mal sozusagen Mutter geworden bist. Das heißt, Nina hat quasi ein kleines Geschwisterchen sozusagen bekommen.
Genau.
Mittlerweile.
Genau, Rania, unsere Kleine, die ist jetzt 2. Und tatsächlich hat das einiges leichter gemacht für mich, weil ich jetzt wieder aktiv Mutter bin.
Okay. Und hast du das Gefühl, also du warst ja vorher auch Mutter, aber war das in dem Sinne ein Unterschied, weil die Leute dich nicht als Mutter wahrgenommen haben, obwohl du dich als Mutter gefühlt hast vielleicht?
Ja, definitiv. Also ich hatte auch so einen Schlüsselanhänger, heute habe ich immer noch mit Mama an meinem Schlüsselbund, weil ich wollte immer Mutter sein und habe mich auch als Mutter gefühlt, aber man wird dann halt nicht als Mutter wahrgenommen und Leute wollen auch nicht deine Erfahrungen hören, weil das Thema für sie schwer ist. Also wenn man selber schwanger ist oder wenn man selber gerade ein Baby bekommen hat, möchte man nicht damit konfrontiert werden, dass ein Baby gestorben ist. Und so konnte ich ganz schwer über die Erfahrung auch sprechen mit Leuten oder meine Erfahrungen teilen. Und irgendwie ist es ja wichtig, also dass man das kann, weil ich finde, Kinder bekommen ist einfach irre, also emotionaler Einschnitt und da muss man drüber sprechen. Genau.
Voll. Da hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass es auch für viele Menschen total schwierig ist, irgendwie damit umzugehen. Und dann denke ich mir auch so, ja, aber es ist für euch. Also es ist doch für euch einfach, die Welt verändert sich komplett und es ist so ein unglaublich großer Lebenseinschnitt. Also stelle ich mir vor, du kannst mich gerne korrigieren. Und ich finde es so irgendwie, es hört sich so absurd an, dass die Menschen dann nicht wissen, wie sie darüber mit dir reden sollen. Wo ich mir denke so, ja, also ich habe gar nicht den Anspruch dazu, irgendwas zu sagen zu haben, aber wenn du mir was erzählen möchtest, weil du verarbeiten willst, dann kann ich ja zumindest zuhören. Und diese Auseinandersetzung vielleicht mit der eigenen Ohnmacht, aber auch mit der Ohnmacht der anderen, die irgendwie überfordert sind mit der Situation, darüber zu reden.
Das passiert tatsächlich immer noch, also dass Leute davon überfordert sind. Es ist aber auch andersrum, ich möchte den Leuten eigentlich gar nicht damit begegnen, weil der Schmerz einfach irre groß ist und die Menschen, mit denen ich darüber spreche, dann auch mit meinem Schmerz konfrontiert sind natürlich. Inzwischen durch viele Jahre, 6 Jahre jetzt natürlich ein bisschen abgemilderter, sage ich mal. weil ich auch weiß, wie kann ich darüber sprechen, ohne dass ich die Leute gleich in so eine Welt mit reinziehe, ohne das denen einfach vor die Füße zu werfen. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, dass einfach die falsche Reihenfolge. Also ich glaube, in einer perfekten Welt würde niemals ein Kind vor seinen Eltern gehen. Und es hat auch meine Großeltern total beschäftigt, dass die sozusagen schon so alt sind und eigentlich ja in der Reihenfolge dran wären und dass dann ihr Urenkelkind vor ihnen gegangen ist. Das passt nicht in unser Weltbild so. Und deswegen fällt es so vielen schwer, darüber zu reden. Und es ist auch total das Tabuthema, also Tod allgemein ja schon. Aber das noch mehr. Ich hatte tatsächlich ganz liebe Freundinnen und ganz liebe Kolleginnen, bei denen ich immer wieder darüber sprechen konnte. Und ich hatte auch meinen Mann, der ein Mann ist, der über vieles sprechen kann. Genau. Und das hat uns auch ein bisschen den Arsch gerettet, würde ich sagen. Also wir haben in der Nacht, wo das passiert war, uns geschworen, okay, das ist irgendwie gar nicht greifbar. Ist es uns wirklich passiert? Scheiß drauf, wir bleiben zusammen. Komme, was wolle, es trennt uns jetzt nicht. Und haben auch wirklich immer wieder das Gespräch gesucht. Wir haben darüber gesprochen, wir haben sehr unterschiedlich getrauert. Und dadurch, dass wir aber das kommunizieren konnten, also er auch kommunizieren konnte, war es einfach gut für uns. Und wir haben uns gut zusammen dadurch gekämpft, kann man sagen.
Du hast eben gerade angesprochen, dass der Schmerz nach wie vor immer noch da ist, aber du quasi natürlich auf eine andere Art und Weise mittlerweile damit umgehst. Gibt es Momente, in denen du besonders traurig wirst oder wo du besonders irgendwie dein Schmerz auch vielleicht zulassen kannst?
Ja, das ist tatsächlich, habe ich das jetzt gelernt, dass immer wenn ich Urlaub habe, sind die ersten Tage der erste Tag, den brauche ich so, und dann komme ich nochmal in die Trauer rein, weil ich dann Zeit dafür habe. Also und habe jetzt auch in der Supervision nochmal darüber gesprochen, dass es vielleicht auch sinnvoll ist, auch im Alltag noch mehr Platz wieder dafür zu schaffen, damit es sich dann nämlich nicht so bricht. Man spricht ja beim Trauern oft in Wellen, und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich dann so ein Brett davor mache und das dann irgendwann darüber schlägt. Wenn man dann schon mal so kleine Wellen auch zulässt zwischendurch, ist es eigentlich, glaube ich, sinnvoller. Und aber mit kleinem Kind und im Job komme ich einfach ganz selten dazu. Also ich kann es komplett ausblenden und dann holt es mich aber ein, sage ich mal so. Genau.
Aber ist es auch okay für dich, wenn es dich dann einholt? Also kannst du das dann in dem Moment jetzt so nach deinem, keine Ahnung, zweiten Tag Urlaub, kannst du das dann gut zulassen, beziehungsweise nimmst du das dann auch irgendwie mit in deinen Tag oder erinnerst dich dann irgendwie auch aktiv an Nina oder wie gehst du dann damit um?
Ja, also sie ist immer irgendwie präsent, das meine ich gar nicht. Also auch im Alltag, wir haben immer eine Kerze auf dem Tisch für sie. Sie ist immer beim Essen dabei zum Beispiel und sie ist schon immer bei uns. Wir reden auch mit unserer Tochter von Anfang an darüber, dass sie eine Schwester hat, die gestorben ist, weil es gäbe einfach keinen Zeitpunkt, wann man ihr das sagen könnte. Deswegen ist es einfach Normalität und wir reden ganz offen vor ihr darüber. Ich kann es im Urlaub schon ganz gut zulassen. Manchmal ärgere ich mich auch, dass es dann gerade dann ist, wenn man eigentlich was Schönes machen will. Manchmal sind es auch Sachen, die kannst du vorher einfach nicht dir denken. Also da kommt ein Regenbogen und plötzlich fange ich an zu heulen und denke, hä? Und wenn ich dann weiter drüber nachdenke, ist natürlich klar, warum das so ist. Genau. Also es ist nach wie vor so, dass man manchmal überrascht wird von der Trauer. Aber es gehört eben dazu und wie gesagt, man lernt mehr auf sich zu achten und dann zu wissen, was tue ich dann? Ich brauche dann zum Beispiel auch ganz oft mal meine Ruhe und einfach nur Natur und nichts anderes. Genau. Manchmal brauche ich auch das Gegenteil, Menschen, mit denen ich reden kann, Geselligkeit.
Du hast vorhin schon erzählt, dass irgendwie
in der Nacht, als das passiert ist und dass du quasi mit deinem Mann und ihr zusammengesessen habt und gesagt hast, das bringt uns jetzt nicht auseinander und ihr irgendwie einfach immer wieder irgendwie miteinander ins Gespräch gekommen seid. Kannst du dich noch so an die ersten Wochen danach erinnern, wie du das erlebt hast? Oder ist es so, wenn du dich jetzt daran erinnerst, so eher wie ein Film und es sind so einzelne Versatzstücke? Oder ist es eine Zeit, die dir noch super bewusst in Erinnerung ist?
Es ist unterschiedlich. Also es gibt so Situationen, an die ich mich sehr gut erinnere, aber nicht an die Zwischenzeiten. Also es sind eher so Szenen, einzelne Szenen. Und da weiß ich aber auch, also jetzt gerade kann ich mich nicht reinfühlen, aber wenn gerade ich trauere, dann ist es wieder genau dieser tiefe Schmerz, also von dem ich auch merke, wenn er kommt und ich kann ihn inzwischen dann nochmal weiter runterpacken und ihn dann wieder rausholen. Aber es war einfach eine krasse Zeit und ich habe immer, in der Zeit habe ich eigentlich die ganze Zeit neben mir gestanden, so neben mir, außerhalb meines Körpers und gedacht, passiert das jetzt eigentlich wirklich? Also ich konnte es überhaupt nicht fassen, ganz, ganz lange konnte ich nicht fassen, dass das jetzt wirklich passiert ist. Und eigentlich kann ich es immer noch nicht fassen, dass sowas passiert.
Ich wollte gerade fragen, hattest du irgendwann den Moment, wo du das dann realisiert hast, wenn du sagst, dass du irgendwie so lange gedacht hast, passiert das jetzt wirklich? Also irgendwann, gab es irgendwann den Moment, wo du gedacht hast, fuck, ja, irgendwie anscheinend ist es mir oder ist es uns gerade passiert? What the fuck?
Also es ist so ein Prozess. Wenn man das dann allen Leuten erzählen muss, hilft das schon, dass man da langsam, ne, also das ist ein großer Punkt. Wenn es plötzlich die anderen wissen und man muss das immer sagen, ist auch das Schlimmste, was ich tun musste, glaube ich, in meinem Leben. Meine Eltern sagen, dass ihr Enkelkind gestorben ist. Alle Leute anrufen und es ist auch so interessant, weil alle sagen nein. Und dann musst du es nochmal sagen. Das ist eigentlich das Schlimmste, was man sagen könnte. Ich würde es aber auch tun. Also ich nehme mich da gar nicht aus. Man möchte es ja selber nicht wahrhaben. Und dann die Sachen wegräumen. Also zu Hause die Kommode ausräumen, den Wickeltisch abbauen, solche Sachen. Das hat alles dazu geführt, dass es halt realer wurde und realer wurde. Auch die Beerdigung, da dachte ich, saß ich im Auto und dachte, ich fahre jetzt zur Beerdigung meiner Tochter. In was für einer Welt lebe ich eigentlich? Was ist das hier für ein Tag? Und ich war richtig sauer, weil es war ein super schöner Tag. Es waren 30 Grad und die Vögel haben gesungen. Ich dachte, halt den Mund. Ich will nicht, dass die singt. Meine Tochter wird hier gerade zum Grabe getragen. Und so wurde es immer mehr Realität für uns. Und wir sind dann auch, wann sind wir denn umgezogen? Relativ spät erst. Also wir haben noch lange in der Wohnung gewohnt, wo sie halt auch war und wo auch vieles an sie erinnerte. Für mich war es auch eine Befreiung, dann auszuziehen nach einer Zeit. Also ich hätte jetzt auch nicht sofort ausziehen wollen, aber es war dann irgendwie schon so, dass man, also einerseits schmerzhaft zu sagen, wir gehen jetzt hier weg, wo sie war, wo sie gelebt hat, aber andererseits auch nicht mehr alles erinnert uns an sie. So. Und dann war auch nochmal so ein Punkt, die Schwangerschaft, die zweite. Also Rückerinnerung, ganz schlimm die Geburt für mich, sich da wieder ran zu erinnern, wieder im Krankenhaus zu sein. Und so ist es dann immer realer geworden. Und inzwischen ist es einfach ein Teil von mir, die Trauer und auch Nina selbst. Und es ist schon mir klar, dass es so ist. Aber manchmal fragt man sich dann ja auch, das gibt es schon vielen so, wie was wäre wenn? Es macht ja echt keinen Sinn, sich das zu fragen. Aber dieses Jahr würde sie eingeschult werden. Das ist im Moment was, womit ich so ein bisschen arbeite. Also wenn ich Kinder sehe, zum Beispiel ein Freund von mir hat ein ähnlich altes Kind, denke ich, oh krass, Nina wäre jetzt schon so groß. Ne? Also ist auch immer eine Frage, die irgendwie einen beschäftigt, obwohl ich rational weiß, es macht keinen Sinn, darüber nachzudenken. Aber es passiert. Das macht mich auch oft traurig, wenn ich dann denke, oh, jetzt Einschulung, was sie jetzt schon alles könnte und so. Ja.
Du hast eben so ein bisschen auch über deine Wut gesprochen. Warst du viel wütend in der Zeit danach oder hast du das Gefühl, da war viel Wut, wenn du jetzt so sagst, auch darüber, in was für einer Welt leben wir eigentlich, dass das passiert, so, oder wenn die Vögel singen und die Sonne scheint, so, wie kann das sein, wenn mir oder wenn uns sowas passiert? Also auch diese Auseinandersetzung mit vielleicht auch schönen Dingen im Leben, die man eigentlich schön fände und dann das Gefühl hat, das wurde mir oder uns genommen. So, und wie kann das so sein angesichts dessen, dass irgendwie Nina nicht mehr da ist?
Ja, ich hatte viel Wut auf alles. Ich habe das sehr schnell kanalisiert, dadurch, dass ich entscheiden musste, relativ kurz nach dem Ganzen, ob ich ins Vikariat gehe, also in die Ausbildung weiter, in die praktische Ausbildung, dass ich mich entschieden habe, das zu machen, obwohl ich das Gefühl hatte, ich kann nicht glauben. Wie kann das passieren? Wie kann Gott sowas zulassen? Das ist doch falsch. Da habe ich aber für mich sozusagen gesagt, so kann ich das nicht denken. Ich kann nicht an Gott glauben. Ich glaube, dass es ihn gibt, weil ich ihn brauche. Für mich in dieser Situation ohne ihn könnte ich nicht, weil meine Wut muss ja irgendwo hin. An wem soll ich denn die Wut sonst auslassen? Niemand von den Leuten um mich herum kann was dafür. Es ist einfach passiert und irgendwo muss es hin. Und das ging dann halt nach oben.
Ich finde das krass, wenn ich dir zuhöre, finde ich das unglaublich erwachsen, also eine unglaublich erwachsene Umgehensweise damit. Und so, mir ist es natürlich, also mir ist es nicht passiert, aber ich kenne mich und ich weiß, dass ich ich bin so ein emotionaler Klumpen, ich bin einfach ein sehr emotionaler Mensch. Und ich glaube, ich wäre mit meinen Emotionen einfach vollkommen überfordert gewesen. Und so der bewusste Umgang damit zu sagen, ich adressiere das bewusst sozusagen, meine Wut an Gott oder an ein anderes, ein externes Gegenüber, weil ich weiß, dass die Welt irgendwie gerade nichts dafür kann. Also finde ich krass.
Ja, es hängt ein bisschen mit meiner Überreflektiertheit zusammen, an der ich auch schon arbeite. Aber ja, also tatsächlich merkte ich relativ schnell, dass alle Leute damit noch überforderter sind als ich selbst. Hatte ich jedenfalls den Eindruck. Und dann dachte ich auch manchmal, was ist denn mit euch los? Mein Kind ist gestorben. Kommt doch mal klar. So. Also es fing einfach bei kleinen Sachen an. Ich musste mich dann arbeitslos melden, weil ich nicht im Mutterschutz war, wie ich eigentlich sein sollte. So. Und die Frau vom Arbeitsamt wusste nicht, was sie tun sollte. Und ich dachte so, Leute, ihr müsst es doch machen. Ich kann euch doch jetzt nicht sagen, wie ihr euren Job macht. Ich sitze hier in tiefer Trauer um meine verstorbene Tochter und ihr könnt euren Job nicht machen. Also, so. Genau. dann bin ich halt eher diejenige, die dann versucht, das Zepter auch in der Hand zu behalten und versucht, das so zu lenken, weil es mich natürlich auch schützt, wenn ich nicht ein emotionaler Klumpen bin. Schönes Bild übrigens. Sondern wenn ich bleibe und alles gut verstaue und beschrifte und in irgendwas reinstuben kann.
Finde ich schön, dass du das Bild jetzt gerade aufbringst, weil habe ich vorhin schon gedacht, dieses Emotion auch ein Stück weit irgendwie verstauen in der Schublade oder auch, ich glaube, abspalten ist zu viel gesagt, weil es ist ja irgendwie ein Teil von dir und es bleibt auch Teil von dir und es ist dauerhaft da. Du hast selber gesagt, aber dass du irgendwie selber entscheidest, wann du dem Raum gibst, zumindest, sag ich mal, so 90% der Fälle, so, dass es manchmal aufploppt, davor sind wir, glaube ich, nicht gefeit, wir sind Menschen irgendwie und das kann uns in unterschiedlichsten Situationen treffen, aber das trotzdem irgendwie so ganz selbstbestimmter Umgang damit, dieser Schmerz ist da und der ist in seiner Schublade oder in seiner Kiste und es gibt Momente, wo das einfach aufgeht und wo ich dem Raum gebe und auch so früh ja schon irgendwie nach Ninas Tod zu sagen, so der ist da, aber macht jetzt mal bitte euren Scheiß so, dass ich irgendwie, ja, dass ich vielleicht auch nicht übermannt werde von diesen ganzen Emotionen.
Also am Anfang geht es auch einfach nicht. Also am Anfang ist quasi, also wenn ich so von den ersten Tagen aussehe, dann war alles, was ich gemacht habe, irgendwie hat es angestoßen. Also Wir haben dann tatsächlich ganz stupide, ich weiß gar nicht, was es war, EM oder WM, Fußballspiele angeguckt, weil die einfach relativ emotionslos für uns waren. Es war uns egal, ob der eine oder die andere Mannschaft gewinnt sozusagen. Es hat uns einfach beschallt. Solche Sachen waren einfach, aber so eine Liebeskomödie wäre nicht möglich gewesen, am Anfang zu gucken. Und am Anfang ist es einfach krass. Also die Wellen sind ganz nah aneinander und ständig wirst du von deiner Trauer überspült. Und da ich das nicht so gut aushalten kann, nicht Herrin der Lage zu sein, habe ich dann möglichst früh versucht, das so hinzukriegen, dass ich das steuern kann. Bei meinem Mann war es ein bisschen anders. Ist anders damit umgegangen. Er hat zum Beispiel auch sich 6 Wochen krank schreiben lassen und sich wirklich sehr stark damit auseinandergesetzt, innerlich. Ich bin eher eine Macherin. Ich brauche dann, dass ich aufräume und dass ich was neu gestalte und das so. Und dass ich dann auch anfange mit dem Vikariat, obwohl ich in dem Moment wahrscheinlich gesagt hätte, also mit dem Glauben war es mir jetzt nicht unbedingt kommen. Genau, ich bin dann eher die sagt, ich muss jetzt was tun.
Könntet ihr das gut aushalten, diese unterschiedliche Umgangsweisen miteinander? Also mit Ninas Tod dann, dass du da so anders warst als dein Mann?
Ja, oder? Wir kannten uns ja auch schon sehr relativ lange. 8 Jahre kannten wir uns schon. Und dadurch wussten wir auch ein bisschen, wie der andere tickt. Ist natürlich trotzdem eine krasse Situation. Wir hatten auch sehr viel Hilfe von meinen Eltern und Schwiegereltern. Also unsere Familien haben uns sehr beigestanden in der Zeit auf ihre eigenen Arten und Weisen. Aber auch bei denen natürlich jeder anders mit der Trauer umgeht. Und ganz interessant, meine Mutter hat immer das von sich geschoben und gesagt, ihr trauert ja. Und dann habe ich irgendwann mal gehört, die Großeltern trauern doppelt um das Enkelkind und um das eigene Kind. Weil auch von mir ganz viel kaputt gegangen ist. Also ich bin nicht mehr die Wiebke, die ich vorher war. Und tatsächlich ist das auch ein Punkt, um den ich sehr trauere. Also ich kann dem Ganzen auch was Gutes abgewinnen. Also die Empathie und dass ich weiß, wie sich solche Trauer anfühlt. Wenn ich im Beruf jetzt mit Leuten zu tun habe, die trauern, dann weiß ich ungefähr, was für ein Schmerz das sein kann. Und trotzdem trauere ich um die Person, die ich vorher war. Also jemand, der einfach unbedarfter war. Also allein bei der zweiten Schwangerschaft. Bei der ersten Schwangerschaft hatte ich keine Angst. Ich habe gedacht, nach 12 Wochen, jetzt kann nichts mehr schief gehen. So. Das war natürlich, dann ist jetzt nicht mehr so. Also ich trauere da auch ganz oft um die Person, die ich mal war und auch um das Leben. Also wir kannten ja Nina in dem Sinne nicht. Wir können nicht sagen, was war ihre Lieblingsfarbe, was war ihr Lieblings, das gab's alles nicht. Sie hat ein sehr behütetes Leben geführt auf der einen Seite, 3,5 Wochen nur bei uns an uns mit uns. Aber wir können ja eigentlich wenig über ihren Charakter sagen. Und deswegen trauern wir eigentlich eher um das Leben, das wir geführt hätten. So wie ich eben auch schon sagte, um die Einschulung, die wir dieses Jahr gefeiert hätten. Und ich glaube, deswegen ist es auch so befreiend, dass ich jetzt wieder noch mehr Mutter bin. Also, weil ich das jetzt ausfüllen kann. Zwar nicht so, wie
weil
ich
du das erleben dachte, darfst.
Weil ich es erleben darf, genau. Ja. Und dann kam auch die Erkenntnis, und es ist ein bisschen komisch, das zu sagen, aber dass ein lebendiges Kind ein viel tieferer Einschnitt ist in der Beziehung zu meinem Mann, als es der Tod von Nina war. Weil wir ja nicht mehr alleine sind, sondern wir haben jetzt ein Kind und wir haben ganz, ganz wenig Zeit füreinander. In der Trauerzeit hatten wir sehr, sehr viel Zeit zusammen und haben zwar verschieden, aber immer auch zusammen getrauert. Wir haben eine Trauergruppe besucht bei den verwaisten Eltern, die super, super toll war für uns. Und jetzt haben wir einfach irre wenig Zeit, um in Ruhe zu sein, um gemeinsam über die Trauer zu sprechen. Das ist nochmal ein krasser Unterschied. Und ich glaube, es ist auch für Leute, die nicht ihr erstes Kind verlieren, sondern die dann sozusagen auch vor ihren Kindern, die da sind, irgendwie das Leben weitermachen müssen, auch nochmal ganz schön schwer.
Vielleicht eine komische Frage, aber oder vielleicht hast du dir auch noch gar keine Gedanken darüber gemacht, gäbe es auch Ronja, wenn es Nina auch noch gäbe?
Mein Mann würde sagen, nein. ich weiß es nicht. Also ich wollte immer schon Mutter sein, das habe ich schon gesagt. Und ich finde Geschwister auch wichtig. Also ich habe auch eine Schwester und würde sie auch nicht missen wollen. Also dass man jemanden hat gegen die Eltern. Das wünsche ich mir eigentlich für meine Schwester, für meine Tochter auch, dass sie jemanden als Komplizen hat. Man weiß jetzt ja nie, was passiert wäre. Ne? Was wäre, wenn? Ist immer schwierig. Aber war vermutlich nicht zu diesem Zeitpunkt. Also man weiß ja nicht. Vielleicht ist er auch vorbestimmt, aber wir hätten ein ganz anderes Leben geführt. Wir wären wahrscheinlich in Hamburg geblieben. Wir wären nicht rausgezogen an die Ostsee. Weiß ich nicht. Wir hatten schon den Kinderwunsch, als wir noch in Hamburg waren, den zweiten. Und es hat sich lange nicht erfüllt. Und dadurch haben wir dann auch unseren Hund bekommen. Den hätten wir vermutlich nicht bekommen, wenn ich schon vorher schwanger gewesen wäre. Weil wir hatten dann hier ein großes Haus ohne Kind. Und ich brauchte dann einfach was, um die Stille und die Leere zu füllen. Also gerade in die Zeit, wo ich versucht habe, schwanger zu werden, war nochmal sehr traurig, weil ich dachte, was, wenn das nicht funktioniert und wenn wir alleine bleiben? Das war für mich schwer. Hat die Trauer auch nochmal sehr nach vorne geholt. Und 2 Monate, nachdem der Hund eingezogen ist, war ich dann schwanger. Manchmal ist das ja so. Kein Rand, aber hat mich ordentlich gefordert und beschäftigt. Bis heute.
Tut es noch, wollte ich gerade sagen, oder?
Genau.
Was ist dir in deiner Persönlichkeit noch verloren gegangen durch diese Erfahrung? So, weil du sagst ja, die alte Wiebke ist nicht mehr oder gibt's nicht mehr und die wird vermutlich auch nicht mehr zurückkommen durch die Erfahrung. Und es ist ganz viel so Unbedarftheit vielleicht auch dadurch verloren gegangen. Und gleichzeitig ist vielleicht auch eine Form von Angst hinzugekommen, jetzt wie zum Beispiel bei der Schwangerschaft mit Ronja dann. Gibt's noch andere Dinge?
Also auf jeden Fall weiß ich das Leben mehr zu schätzen als vorher. Das ist eigentlich eher was Positives, dass ich denke, ja, ältere Leute sagen mir oft, sie können mich ja dann beerdigen. Und ich sage dann oft, naja, ich kann auch noch vor ihnen sterben. Und dann sind sie auch manchmal ein bisschen geschockt von der Aussage. Aber wir hatten vor 3 Jahren ist mein Onkel plötzlich gestorben. Und bei einem Unfall. Und das kann uns ja alle treffen, sage ich mal. Wir sind ja nicht davor gefeit. Und ich versuche, so gut es geht, ich bin noch nicht so gut da drin, das Leben so zu leben, dass ich die Sachen, die ich machen möchte, auch jetzt mache. So. Also das mehr zu genießen, auch den Alltag genieße ich mehr dadurch. Also manchmal ist man ja trotzdem genervt davon, dass das Kind jetzt nicht schlafen will oder dass sie das nicht will oder dies nicht will oder jenes will und es anstrengend ist, aber dann weiß ich halt, ich kann einfach super froh sein, dass ich das gerade erleben darf. Hilft manchmal nicht, aber manchmal schon ein bisschen. Ich habe es auch sehr schwer ertragen, bevor ich selber dann aktiv Mutter sein durfte, wenn Leute gemeckert haben über das Mama-Sein. Also das passiert ja einfach, dass man sagt, oh, es ist so anstrengend. Es ist auch sau anstrengend. Aber wir sind trotzdem alle froh, dass wir es leben dürfen, glaube ich. Hin und wieder jedenfalls. Naja. Und verloren habe ich ja tatsächlich, also auch mein Glaubensstück, also ich habe ja schon gesagt, ich habe dann gesagt, ich glaube weiter, aber eben anders. Also es ist schwer, sich daran zu erinnern, wie genau ich geglaubt habe damals. Ich glaube jetzt daran, dass Gott sozusagen eine Macht, ein Ort ist, an den ich abgeben kann. Also sowohl, wenn ich mich freue und dankbar für etwas bin, kann ich das dahin teilen, aber auch wenn etwas Schweres ist. Ich bin auch diejenige, die, wenn ich was Schweres erzählt bekomme von Freunden oder aus der Gemeinde oder wie auch immer, dass ich dann in die Kirche gehe und eine Kerze anzünde, um es von mir wegzukriegen. Und das sozusagen das. Und ich glaube, es war vorher anders, aber ich kann es nicht mehr so genau sagen, weil es eben verloren gegangen ist auf dem Weg. Und mein Weltbild hat sich auch ein Stück verändert dadurch. Also klar, ich hatte vorher auch schon Todesfälle in der Familie, aber tatsächlich eher absehbare. Mhm. Ja. Schwere Frage. Ich war noch nie so die Tanz- und Partymaus. Also so habe ich mich eigentlich gar nicht so sehr verändert. Und trotzdem denke ich, ja, es ist doch was Grundlegendes anders. Schwer in Worte zu fassen. Ich habe auch gemerkt im Trauerprozess, dass ich besser mit Menschen umgehen kann, die das Leben feiern und die fröhlich sind, als mit Menschen, die immer nur nachdenklich sind und ernst. Ja, weil vielleicht auch nicht immer nur das Ernste und das Traurige sein darf. Es ist ja sowieso da. Und dann doch lieber fröhlich, bunt in der Umgebung mit Menschen. Mehr Konzentration auf das Gute. Das merke ich, dass mir das besser tut. So.
Und das, also so wie du es erzählst, ist das ja auch was du aktiv versuchst, in deinem Leben mehr stark zu machen. So, und das ist irgendwie, ja.
Der Tod hat tatsächlich, also der Tod meiner Tochter hat tatsächlich auch dazu geführt, dass Freundschaften kaputt gegangen sind oder Kontakte abgebrochen sind. Das steht auch in jedem Ratgeber, dass es passieren kann. Und doch dachte ich am Anfang, das wird nicht so sein. Ist aber klar passiert. Also das, ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber es ist an manchen Stellen so, ich hatte Freundinnen, die waren selber noch nicht mal Mutter und dann damit konfrontiert zu werden, nicht nur, dass jemand Mutter wird, sondern dann auch noch verwaiste Mutter, also ohne Kind dasteht und mit der Trauer, hält halt einfach nicht jede Freundschaft und jede Beziehung aus. Und dadurch, dass wir aber auch die Trauergruppe hatten und da andere Betroffene drin saßen, mit denen wir uns darüber austauschen konnten, fiel mir das dann auch gar nicht so schwer. Sondern ich wusste, ich bin damit nicht alleine, auch wenn es Gott sei Dank sehr selten vorkommt. Sondern es gibt andere und die machen ähnliche Erfahrungen. Das hat immer gut getan.
Und die Trauergruppe habt ihr dann unmittelbar nach Ninas Tod, also das war vom Verein der verwaisten Eltern. So, und das.
Genau, und da haben wir uns sehr schnell drum bemüht. Mein Mann ist bei uns der Organisierer, aber natürlich dauert es, bis so eine Gruppe zusammenkommt. Also man wartet dann sozusagen auf den Termin, wo genug Leute zusammengekommen sind, um eine Gruppe zu starten.
Ja.
Es war aber nicht so lange, 2 Monate vielleicht oder so. Also es ging schon recht schnell.
Wie lange habt ihr euch mit der Gruppe getroffen? Also wie lange hat euch das dann, diese Gruppe, auch begleitet in eurem Trauerprozess?
Auf jeden Fall ein Jahr haben wir uns regelmäßig getroffen. Und dann fing es so an, dass die Ersten wieder Kinder bekamen, relativ schnell. Und dadurch einfach nicht mehr regelmäßig teilnehmen konnten. Dann hat es sich so ausgeschlichen. Am Ende waren wir dann nur noch zu viert. Und wir haben aber noch 2 Klassentreffen gemacht, uns einfach nochmal wiederzusehen. Und die Verbindung ist einfach noch da zueinander. Und die Kinder spielen einfach sehr schön zusammen. Die haben ja auch gemeinsam, dass sie verwaiste Geschwister sind. Und sie sind gar nicht so weit auseinander vom Altersrange. Und das war einfach schön, dass wir uns sehen. Und es war natürlich unsere verstorbenen Kinder Thema, aber es war auch schön zu sehen. Wir treffen uns jetzt. Alle haben wieder Kinder bekommen oder mehr, noch weitere Kinder bekommen. Und das war irgendwie auch heilsam, so gemeinsam auch das Positive zu feiern.
Voll, und ja, auf eine Art und Weise trotzdem irgendwie das, worum man trauert, zu integrieren irgendwie in das Leben.
Ja. Genau. Ja, das ist immer eine schwierige Sache. So in der Gesellschaft wird man meistens erstmal, wie heißt du? Vielleicht auch noch erst, was arbeitest du? Und dann hast du Kinder. Und das war für mich sehr schwer, darauf zu reagieren oder ist es manchmal immer noch, weil ich immer abschätzen muss, bin ich ehrlich? Kann ich den Leuten das jetzt antun, dass ich denen sage, meine Tochter ist verstorben oder möchte ich, dass die Leute das von mir wissen? Also es ist immer eine Abwägungsfrage. Es ist keine Frage eigentlich, die man mal so schnell im Smalltalk. Also natürlich, wenn man ganz normal zwei Kinder hat, möchte man ja auch oft über die Kinder sprechen. Aber für mich war es immer schwierig, seitdem diese Frage zu beantworten. Also noch schwieriger, bevor ich meine zweite Tochter bekommen habe. Aber auch jetzt immer zu überlegen, sage ich, ich habe eine Tochter, sage ich, habe zwei Töchter, ist manchmal blöd. Ja, obwohl es mich gar nicht stört, darüber zu sprechen. Aber man kommt sozusagen mit einer Person, die man gerade erst kennengelernt hat, sofort in das schwerste Thema des Lebens. Und das ist manchmal anstrengend. Deswegen habe ich, manchmal sage ich Sachen wie, ich lebe mit meiner Tochter und meinem Mann und meinem Hund. Dann ist sozusagen die Frage ein bisschen umgangen. Habe ich mich drum rumgemogelt. Genau.
Hast du oder habt ihr als Familie vielleicht auch oder als Partnerin, habt ihr irgendwelche Rituale oder habt ihr irgendwas gemacht, was Ritualhaftes hatte, um das vielleicht auch ein Stück weit zu verarbeiten?
Ja, mein Mann liest abends immer eine Geschichte vor, immer noch. Und wir haben immer die Kerze an, von der ich schon sprach, beim Essen, also sie kommt immer dazu. Und am Geburtstag fahren wir immer zum Grab. Mit Kerze, Ballon und Kuchen. Und der Ballon kommt ein bisschen daher, dass ein paar Gräber weiter auch ein Kind begraben ist. Schon viel, viel früher gestorben, aber im gleichen Alter. Und die kriegt immer einen Ballon zum Geburtstag. Und dann haben wir gesagt, dann braucht unsere Tochter auch einen Ballon. Deswegen kriegt sie immer einen Ballon ans Grab gebunden. Und das war auch tatsächlich was, wo ich gemerkt habe, dass die Trauer sich verändert. Am Anfang war mir so wichtig, dass wir gemeinsam den Kuchen backen und dass wir dann dahin fahren. Es hat auch oft dann nochmal Streit gegeben, weil wir einfach so unter Druck waren, dass das perfekt läuft, dieser Geburtstag. Und vor 2 Jahren, glaube ich schon, habe ich das Messer vergessen, um den Kuchen zu schneiden und das Feuerzeug, um die Kerze anzumachen.
Und es war natürlich eine Katastrophe.
Nein, war es nicht. Und das war...
Also für dich im ersten Moment vermutlich.
Ich stand am Grab und merkte, ich habe kein Feuer. Und dann dachte ich, na gut, dann esse ich jetzt den Kuchen. Und dann merkte ich, ich habe kein Messer. Und dann habe ich so gemerkt, es ist keine Katastrophe. Ist dann halt jetzt so. Und dann haben wir halt den Ballon hingehängt und dann haben wir die Kerze so hingestellt. Und dann sind wir zu meinen Eltern gefahren. Das Grab ist bei meinen Eltern in der Nähe. Und haben den Kuchen bei denen gegessen. Und das war irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, oh, wie schön, das ist endlich nicht mehr eine Katastrophe. Es hat sich einfach was verändert. Es ist in Ordnung, wie es ist. Ja. Es war natürlich auch die Zeit mit Baby. Da, ja, hatte ich meinen Kopf woanders als beim Feuerzeug und beim Kuchenmesser.
Ich kann sagen, da war der Fokus anderweitig vermutlich.
Und trotzdem haben wir auch letztes Jahr wieder Kuchen und Kerze und Ballon gehabt. Ne? Also das weiß ich jetzt gar nicht. Jetzt habe ich gerade überlegt, sie kommt ja bald in ein Alter, wo man auch nicht mehr vorlesen würde und wo man vielleicht auch nicht mehr unbedingt irgendwann einen Ballon hinhängt. Habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, ob sich die Rituale dann nochmal verändern oder ob sie für uns einfach klein bleibt. Das weiß ich nicht.
Ist ja spannend, weil du ja auch gesagt hast, dass sie quasi in deinem Kopf, in diesem Was-wäre-wenn, ja auch nicht klein geblieben ist. So, da bist du ja auch bei dem, jetzt würde sie zur Schule kommen vermutlich irgendwie und wäre jetzt irgendwie die große Schwester für Ronja und dann könnte Ronja sehen, dass Nina jetzt zur Schule geht und das irgendwie so ein bisschen alles miterleben. Ja.
Spannend. Ich habe am Anfang, mein Mann hat schon von Anfang an vorgelesen und hatte das als tägliches Ritual und ich wollte auch sowas. Ich war neidisch auf sein Ritual, dass er das alltäglich irgendwie einbringen kann und dachte, ich würde auch gerne was haben, wo ich das täglich machen kann. Und war sehr, sehr lange auf der Suche und habe dies und das ausprobiert. Ich habe nichts gefunden. Und habe irgendwann dann meinen Frieden damit gefunden, dass ich nichts Tägliches habe, weil nichts zu mir passte. Und ich glaube, das ist wichtig bei Ritualen, dass man nicht was macht, was man irgendwo aufschnappt und dann das Gefühl hat, das ist gut, das will ich machen, sondern dass man wirklich guckt, also dass es auch keine Belastung wird. Also für mich ist einfach ein Automatismus, dass ich die Kerze anzünde, bevor wir essen. Und wenn ich es nicht mache, dann denkt auf jeden Fall mein Mann daran. Inzwischen auch schon unsere Tochter, die dann sagt, Mama, die Kerze muss auch noch an.
Schön.
Aber es ist schon auch was entsteht. Und ich glaube, es entsteht automatisch, wenn man sich damit auseinandersetzt und es nicht einfach nur verdrängt. Ich verdränge auch ganz oft natürlich. Ich habe ja auch schon gesagt, ich habe einen Ort in mir, wohin ich die Trauer legen kann, wenn sie eigentlich gerade raus will und sie nicht raus soll. Trotzdem kommt sie irgendwann. Es wäre, glaube ich, nicht gesund, sie für immer da zu lassen, wo sie ist. No.
Genau. Das würde dich dann vermutlich nochmal auf eine andere Art und Weise verändern.
Ja, ich glaube, es wäre nicht gesund. Also das würde wirklich in die Krankheit führen, tatsächlich, wenn man es immer unterdrückt und gar nicht zulässt. Oder es wäre etwas, was man dann an sein Kind auch weitergibt, ne? Also ich weiß zum Beispiel, dass ja ganz viele Kriegstraumata von unseren Großeltern an unsere Eltern weitergegeben worden sind und auch in mir noch angelegt sind, weil es einfach Generation von Generation weitergeben wird. Und das möchte ich nicht für meine Kinder. Also wir haben uns auch sehr lange Zeit gelassen. Das kann nicht jeder, das weiß ich auch. Aber wir haben uns Zeit gelassen mit zweitem Kind, weil wir wollten nicht, dass es ein Ersatzkind wird. Und wir haben auch lange gerungen, wollen wir unserem Kind antun, dass es als verwaistes Geschwisterkind geboren wird, weil sie einfach von Geburt an oder schon davor mit diesem Thema zu tun hat. Also wir sind das wissentlich eingegangen. Genau.
Findest du, dass ihr einen guten Umgang damit gefunden habt oder gibt es noch Momente, wo du so ein bisschen denkst, das wäre für Ronja einfacher gewesen, wenn Nina nicht gestorben wäre oder wenn es Nina nicht gegeben hätte in dem Sinne? Oder gibt es Momente, wo du mit deinem Muttersein jetzt haderst aufgrund eurer Erfahrung?
Nee, das gibt's eigentlich nicht so sehr. Ich versuche aktiv nicht zu sehr zu klammern bei Ronja. Also ich auch da überreflektiert. Also ich habe schon von Anfang an immer versucht, nicht die klettige Helikoptermutter zu sein, aufgrund der Erfahrung, dass sie halt jederzeit sterben kann. Das ist ja auch was wir überlegt haben, als wir überlegt haben, noch ein zweites Kind. Wir gehen auch das Risiko ein, dass wir um ein zweites Kind trauern müssen und das alles nochmal haben. So. Und dann habe ich dann aber also ganz bewusst gesagt, nein, ich möchte nicht, dass mein Kind ständig damit konfrontiert ist, dass ich sie überbeschütze. Sie muss auch mal auf den Baum klettern dürfen und auf dem Sofa hüpfen, ohne dass ich die ganze Zeit Angst habe, dass sie runterfällt. Und das ist nicht so leicht, aber ich versuche das sehr bewusst mir immer zu machen. Lass sie jetzt mal ausprobieren. Es war auch nicht leicht, sie das erste Mal zu den Großeltern zu geben für ein Wochenende, weil man einfach nicht die Kontrolle hat. Aber das machen wir. Also wir versuchen, ihr Leben so normal wie möglich zu gestalten, mit der Freiheit, die sie braucht, damit sie sich entfalten kann. Kostet uns aber sehr viel Kraft und ich glaube, sehr viel mehr Kraft, als es uns gekostet hätte, wenn wir die Erfahrung nicht haben.
Wir haben eben über Rituale gesprochen und über eure Trauergruppe. Das sind ja so externe Sachen, die ihr quasi für euch gemacht habt. Du hast erzählt, dass du deine Gefühle auch so innerlich irgendwie so ein bisschen versucht hast, für dich zu ordnen. Gab es noch andere Sachen, in denen du Trost gefunden hast oder wo du sagen würdest, das hat irgendwie geholfen, das hat gut getan, das war irgendwie wichtig, dass das passiert ist, neben Unterstützung von Freunden oder Großeltern und Eltern?
Also ganz wichtig war für mich das Vikariat, wo wir in der Gruppe zusammen gelernt haben, Pastorin zu sein. Und die Gruppe, die hat zufällig oder vorherbestimmt, man weiß es nicht, Nina kennengelernt. Weil als sie 8 Tage war, hatten wir da unser erstes Treffen in der Gruppe und da waren mein Mann und meine Tochter dabei. Und das war irgendwie ganz besonders für mich, weil sonst haben einfach nicht so viele sie kennenlernen können in 3,5 Wochen. Und es war auch immer wieder Thema. Also es durfte da Thema sein und alle wussten darüber Bescheid. Und abends durfte ich auch einfach die sein, die ich bin. Und alle haben mich auch irgendwie als Mutter von Nina gekannt. Und das hat mir sehr gut getan. Wir haben am Ende von dieser Ausbildungszeit, habe ich mit meiner anleitenden Pastorin nochmal drüber gesprochen, dass bei uns manche Dinge nicht passiert sind im Ausbilder- und Lernendenverhältnis, die bei anderen passiert sind und dass es eben auch damit zu tun hatte, dass nicht so viel Raum da war neben der Trauer. Also das war einfach da großes Thema in der Zeit natürlich für mich. Und sonst hat einfach die Zeit ändert doch vieles. Also am Anfang hätte ich nie gedacht, dass es sich ändert und dass es anders wird und dass es leichter wird. Aber die Zeit vergeht ziemlich schnell und sie ändert einfach doch vieles. Sie ändert einfach, wie man lebt. Und jetzt habe ich zum Beispiel mit meinem Hund, ich habe ganz viel Bewegung durch meinen Hund. Wir leben hier ja noch am Meer und wir sind ganz viel in der Natur unterwegs und das tut mir total gut. Und wenn ich mal merke, ich brauche jetzt eigentlich wieder mehr, also die Trauer kommt mir näher und ich muss sie mal rauslassen, ist das auch, was ich suche. Also das Meer ist mein Trauerort, auf jeden Fall.
Schön, gutes Gegenüber neben Gott, den man ja auch irgendwie antrauern kann sozusagen.
Genau, und ich bin dann gar nicht diejenige, die am Meer steht und weint oder schreit oder so. Ich bin einfach da und fühle dann auch irgendwie, ich finde es mehr friedlich. Selbst wenn es hier, wir hatten hier Sturmflut dieses Jahr und sehr viel hohe Wellen. Und auch in dem Zustand, finde ich, macht es mehr Frieden in mir. Ich weiß auch nicht genau, warum, aber es ist so.
Voll schön, dass du deine Orte gefunden hast, an denen du die Schubladen aufmachen kannst und darfst und dann auch für dich Wege gefunden hast, die Schublade auch wieder zumachen zu können und irgendwie einen guten Weg gefunden hast, irgendwie das Leben sehr bewusst zu gestalten mit allem, was das für Herausforderungen mit Ronja und mit dem eigenen Schmerz auch mit sich bringt.
Ich bin auch ganz froh, wenn ich mich so reden höre. Und auf jeden Fall finde ich es richtig gut, dass es thematisiert wird, weil das immer noch, finde ich, viel zu wenig thematisiert ist. Also auch anderer Schmerz, andere Trauer. Man kann ja über so vieles trauern, ne? Ich habe ja selber gesagt, ich trauere ganz viel über mich selber und dass ich mich verloren habe. Man kann sich auch aus ganz anderen Gründen verlieren.
Voll. Und hast du ja auch gesagt, die Trauer um irgendwie bei Nina die Trauer um das Leben, was nicht passiert ist, die Trauer um den Menschen, der du vorher warst, komplett nachvollziehbar.
Und es öffnet aber auch ganz oft, wenn ich erzähle, was mir passiert ist, dann öffnet es oft bei anderen Menschen die Möglichkeit, auch zu erzählen. Also ich... Vielleicht war es auch hin und wieder, oder wir sind auch jetzt erst in dem Alter, aber wie oft mir Menschen dann doch erzählen, dass sie mal eine Fehlgeburt hatten oder dass sie einen Kinderwunsch haben, der sich nicht erfüllt oder so, das vorher nicht passiert. Und das eröffnet dann doch, wenn ich mich mit meiner Trauer, meiner Geschichte zeige, dass es Thema sein darf. Und es ist eine Verbindung. Also das war in der Trauergruppe auch so. Es verbindet mich mit Menschen, denen das auch passiert hat, auf eine Weise, die ich nicht beschreiben und nicht erklären kann.
Vor allem ist das so die eigene Verletzlichkeit oder die eigene Erfahrung, das mit Menschen zu teilen oder diesen Prozess des sich Öffnens mit der eigenen Geschichte eben Verbundenheit überhaupt erst ermöglicht. Verbundenheit irgendwie auch wieder mit der Welt und mit den anderen Menschen, weil wenn ich irgendwie mit meinem Schmerz und meiner Trauer irgendwie mich einigel und mit mir irgendwie alleine bin, dann leide ich ja ein Stück weit auch an mir selbst in dem Sinne, an meiner eigenen Trauer. Und dass es irgendwie aber auch ganz viele Menschen gibt, die diesen Schmerz auf eine unterschiedliche Art und Weise nachempfinden können oder auch sehr viel Schmerz und sehr viel Trauer erlebt haben, kann ja auch was total Tröstendes sein und ermöglicht dann, glaube ich, auch nochmal eine neue Form von Verbundenheit der Menschen überhaupt miteinander, wenn wir irgendwie anerkennen, dass wir alle auf unterschiedlichste Art und Weise eben trauern an uns selbst, an dem, was wir verloren haben, an Leben, die nicht gelebt wurden und an dem Schmerz, den wir erfahren haben.
Und man kann sich sicher sein, der andere hat jetzt kein Mitleid für dich oder irgendeine Floskel, sondern weiß halt in sich, wie das sein kann, wie das ist vielleicht auch. Also ich glaube schon daran, dass jeder das anders spürt, dass es natürlich anders ist, ob man ein Kind verliert, das vielleicht 50 Jahre alt war. Und trotzdem, wenn ich jetzt Trauergespräche habe, wo ich dann auch verwaiste Eltern von Erwachsenen oder von jüngeren Kindern vor mir habe, habe ich doch immer das Gefühl, wenn ich das dann sage, ist da eine andere Tiefe drin.
Mhm.
Ja. Das ist meine Superpower manchmal. Und das einzige Gute.
Voll schön. Genau. Voll schön. Wir haben jetzt schon über 50 Minuten gesprochen. Zwei Fragen noch. Was möchtest du Menschen mitgeben, die sich gerade in einer ähnlichen oder in so einer Situation befinden? Was würdest du den Menschen zusprechen wollen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder gerade ganz akut damit sich beschäftigen müssen?
Das, was man immer hört, eigentlich nochmal bestärken. Es bleibt nicht so schlimm, wie es gerade ist. Auch wenn man es sich nicht vorstellen kann. Es wird anders. Und das Leben geht weiter. Und es tut auch weh. Aber es bleibt nicht in diesem Zustand, den man am Anfang hat. Und reden. Also sucht euch Menschen zum Reden. Wenn es nicht der Partner ist, wenn es nicht die beste Freundin sein kann, dann sucht euch jemand anderen, holt euch Hilfe, sprecht darüber. Das ist das, was mir auch sehr viel geholfen hat. Reichet ihr das auch? Also geht schon im Verein. Es gibt nicht nur die verwaisten Eltern, es gibt andere Vereine. Es braucht kein Know-how, aber Menschen, die das auch erlebt haben. Es ist einfach was anderes.
Zweite, letzte Frage. Wie geht's dir jetzt?
Ich habe nicht damit erwartet, dass es so tief geht. Aber mir geht's trotzdem sehr gut mit dir. Du warst ja auch dabei. Ist Teil meines Trauerprozesses gewesen. Und ich habe ja schon die letzten Wochen, seit ich wusste, dass wir das hier machen, habe ich gedacht, kann ich eigentlich noch dahin gehen, in die Zeit, wo es wirklich passiert ist? Also wie nah kann ich da noch ran? Und habe eigentlich gemerkt, doch, eigentlich ziemlich nah, ohne dass sich jetzt viel für mich ändert. Und es ist ein Prozess und es wird bleibt weiter schwer. Aber ich bin auch stolz auf mich, dass ich so darüber reden kann und dass ich so damit umgehen kann und dass es dazugehört in mein Leben und dass es einem Zeiten gibt, wo es sehr, sehr schwer ist. Und aber auch Zeiten, wo es leicht ist.
Ich finde es mega, Wiebke. Ich finde, was ihr gemacht habt und wie ihr damit umgegangen seid oder auch noch damit umgeht, finde ich bewundernswert. Und ich bin ultra dankbar für deine Offenheit. Einiges von dem, was du erzählt hast, habe ich ja auch schon vor ein paar Jahren mitbekommen und bin jetzt aber trotzdem nochmal super dankbar dafür, dass du so viel Persönliches geteilt hast, so viel Erfahrung und hoffentlich Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, mit deinen Worten ein bisschen bestärkst und dass irgendwie wir darüber reden konnten, weil ich es unglaublich wichtig finde und ja, einfach ganz dankbar bin dir, dass wir miteinander darüber sprechen konnten.
Gleichfalls.
Vielen lieben Dank.
Gibt es eine bestimmte Methode oder einen Weg, wie mit dem Gefühl, wie mit der Trauer umzugehen, nach einem Kindsverlust?
Also zuerst ist mal wichtig, dass man zulässt, dass man ganz verschiedene Möglichkeiten hat, um ein Gefühl zu haben. Also da kann von Trauer bis zu Hass, bis zu alles Mögliche drin sein. Und es ist wirklich wichtig, dass man sich auch den Ort kann aussuchen kann, wo man das auch kann, wie für sich haben, dass man die Möglichkeit hat, um das auch auszulassen. Also das kann in einer zum Beispiel Trauergruppe sein, wo mit anderen Angehörigen zusammen, wo man über seine Trauer schwätzen kann. Es kann eben auch Familientrauerbegleiterinnen sein, wo man dann spezifisch dann aufs Eigene dann kann eingehen kann. Und es kann auch die Natur sein, es kann auch ein anderer Ort sein. Aber wichtig ist, dass man einen Ort hat für seine Gefühle. Und das auch zulässt.
Ja, und ein Thema halt auch, wo jetzt die anderen involviert sind, all die Leute, die das halt mitbekommen, da ist ein Kind gestorben, das ist etwas Schreckliches, Tragisches. Das ist so wie, ich denke, die meisten wissen nicht, wie mit dem umgehen, mit jemandem umgehen, der gerade das Kind verloren hat. Und wie ist das jetzt für die Person häufig, die das Kind verliert, wie sie nachher kann umgehen mit der Überforderung der anderen, und mit was sie alles konfrontiert ist. Was hast du da einen Tipp?
Das ist ein ganz grosses Thema. Also es ist auch, es werden alle immer überfordert sein, also die engsten Mitglieder. Und dort ist einfach wichtig, nicht auf die anderen Rücksicht zu nehmen, also auf sich selber Rücksicht zu nehmen und nicht auf die anderen. Es ist auch vielleicht wichtig zu lernen, dass man dann sagt, was man in diesem Moment braucht. Also nicht sich schämt, um zu sagen, hey, ich bin froh, wenn du jetzt die Wäsche machen willst. Oder hey, ich wäre froh, wenn du jetzt kochen für uns oder für mich. Und einfach so klare Anweisungen auch macht, ohne schlechtes Gewissen haben. Weil für die Gegenseite ist es auch schwierig, weil es eine schwere Situation ist, auch für die Angehörigen, Freunde, Familie und zum Beispiel auch Arbeitgeber, also das ist ja dann alles ein bisschen involviert, dass man, sie brauchen das auch, sie brauchen Anweisungen, dann können sie auch einem helfen. Und in dem Moment getraut man sich vielleicht auch gar nicht, den Betroffenen zu ansprechen, wenn man eben überfordert ist.
Mhm. Und da, sorry, und da die Betroffenen, gell, sie sind irgendwie überfordert. Ich nehme an, es gibt ganz viele verschiedene Arten und Weisen, wie sie nachher reagieren oder eben, wie sie auf dich zukommen oder wie sie kondolieren und so weiter, oder? Man merkt dann wahrscheinlich auch an, dass sie überfordert sind. Wäre jetzt einer von diesen Tipps, wo du gerade gegeben hast, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man den Leuten einfach auch schnell auch Anweisungen geben und um Hilfe bitten, dass sie so wie mit ihrer Überforderung insofern kann ich umgehen, dass sie etwas zu tun haben. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Und dann auch, dass man selber wie kann sagen, hey, ich habe mein Kind verloren, es geht mir nicht gut. Dass man auch den Mut hat, zu sagen, hey, ich darf mich schlecht fühlen. Also es darf mir auch nicht gut gehen in dem Moment. Dass man das auch kann auch zulassen. Und vor allem, ja, es werden die Leute die Strassenseite wechseln. Ja, es werden die Leute einen vielleicht am Anfang nicht begrüßen, weil sie einfach überfordert sind, weil sie nicht wissen, was auf einem zukommt. Nichts machen ist am schlimmsten. Also lieber gleich einmal eine Frage stellen, hey, wo kann ich dir etwas Gutes tun? Weil Schweigen ist das Schlimmste, was den betroffenen Personen kann passieren. Ja.
Klar, ja, sag. Ja, wie kann denn das Leben ab dem Zeitpunkt, wo jemand das Kind verliert, einmal weitergehen? Ist es möglich? Und ja, was hilft bei diesem Leben ab dem Zeitpunkt, wo das Kind verloren ist? Also gestorben ist, meine ich.
Wenn dein Kind stirbt, dann steht einmal die Welt still für dich. Also es ist mal, zuerst läuft einfach mal gar nichts mehr. Was zu dem Trauerprozess dazugehört. Und nachher wird alles anders. Beziehung wird anders, also zu deinem Partner, zu deinem Mann. Beziehung zu deinen Freunden werden anders. Beziehung zu deinen Eltern, zu deinem Umfeld. Und sogar deine Arbeit wird anders. Und es wird sich alles anders wieder anfangen einreihen in deinem Leben. Und es geht weiter, irgendeinisch, aber das braucht so viel Trauerarbeit. Eben, man muss können, all die Gefühle, die man in diesem Prozess hat, muss können Platz haben, dass es auch nachher wieder kann weitergehen kann. Und das ist halt so individuell. Und die Zeit darf man sich auch geben. Also man muss nicht das Gefühl haben, hey, nächste Woche muss alles wieder gut laufen. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Also das wird, das erste Jahr, sage ich immer, ist das schlimmste Jahr. Da weiss man gar nicht, was auf einmal alles zukommt, oder? Dann irgendwann ist der Muttertag, der Geburtstermin vom Kind. Irgendwann wäre Geburtstag vom Kind. Und beim zweiten Jahr weiss man dann etwa, wie es dann so ein bisschen abläuft. Und es wird jedes Jahr anders.
Und in diesem Prozess, also das erste Jahr, das zweite Jahr, das dritte Jahr, was ist so eine Art von Trost oder etwas, das hilft, das über die Jahre Bestand hat? Gibt es da etwas?
Ja, ich sage immer, es ist wichtig, dass man einen Ort hat, also dass eben zum Beispiel auch daheim, wo man von seinem verstorbenen Kind etwas kann, so einen Altar machen, wo man, es muss nicht gross sein, es kann aber gross sein, es kommt so darauf an, wie der Mensch das auch braucht, die Person. Und das hilft einem auch, wenn es dann irgendeine wie so eine Routine gibt, oder, in diesen Jahren. Und man hat einen Ort, wo man hingehen kann, wo man auch in der Stille sein kann, wo man auch in seiner Familie dann kann mitleben kann, mit dem Ort. Wo man dann merkt, ah ja, mein verstorbenes Kind ist eigentlich immer bei mir. Und es wird immer integriert in jeden Anlass. Und dass man das auch ausleben darf. Also jeden Anlass, dass man das auch darf, sein verstorbenes Kind mit einbeziehen.
Das ist tatsächlich etwas, was ich das Gefühl habe, habe ich auch beobachtet bei den Leuten, die ich kenne, die das Kind verloren haben. Mhm. Es ist, dass es auch so ist, dass sie wie zum Teil immer noch so auch reden, als wäre das Kind immer noch am Leben oder einfach das hat er oder sie gern oder das würde ihn freuen oder ja, manchmal ist so eine Möglichkeitsform halt, aber als würde man sie immer noch irgendwie integrieren.
Ja, unbedingt. Also ich meine, ich habe mein Kind jetzt dann gleich vor 6 Jahren tot geboren und wir feiern jedes Jahr seinen Geburtstag. Das hat einfach, das ist, wir backen Kuchen mit dem Kind zusammen und wir haben unser Ritual an dem Abend und das ist seit 6 Jahren so und das ist so wichtig. Mhm. Weil es hilft im Trauerprozess innen und es ist so wichtig, dass man das nicht tut, auf die Seite schieben, weil das Kind, das gibt es, auch wenn es gestorben ist. Und es ist wichtig, dass man das auch tut, auf seine Art dann, so wie es dann ist, auch dort ausleben.
Okay, jetzt noch eine Frage an dich als Trauerbegleiterin. Der Glaube oder sag jetzt mal das Weltbild, das Gottesbild, was passiert mit dem, in so einem Prozess? Wenn jemand ein Kind verliert, was beobachtest du bei anderen und auch bei dir, wie sich die Menschen verändern in ihrer Sicht auf die Welt und auf Gott und auf ihren Glauben?
Das ändert sich am Anfang. Also zumindest bei mir hat es sich so geändert. Und auch meine Beobachtungen in den Begleitungen. Aber man findet auch wieder zurück. Klar, man hat seine Fragen. Aber durchs Reden zum Beispiel auch mit den anderen Betroffenen kommt man wieder schnell zurück ans Glauben. Und man findet wieder Kraft beim Glauben, um das durchzustehen, was man erlebt hat. Und das ist so das Schöne daran, dass man auch sich die Fragen darf stellen, wieso, warum, weshalb. Das machen wir einfach alle, das ist einfach so. Aber dass man auch wieder kann, wie Kraft durch den Glauben wieder kann haben. Und ja, und das Weltbild, also das ist so eine Sache, oder man hat sich über Kleinigkeiten aufgeregt, regt man sich eben nicht mehr auf. Weil man sagt, hey, wir haben so viel jetzt, oder wir haben so eine schlechte Zeittür gemacht, das ist viel schlimmer, wie zum Beispiel über den Nachbarn sich aufzuregen oder über Kleinigkeiten, die einem früher so triggert haben, triggern einem nicht mehr, weil man einfach sagt, hey, das Leben hat einen anderen Wert, eine andere Vorstellung, ja, und auch, man achtet mehr auf die Welt. Das ist so meine Erfahrung und meine Beobachtung, ja.